Deswegen auch der Titel heute: Was wird unsere Gedankenwelt beeinflussen? Es gibt eine Vielfalt der Gedankenwelten, die unser Leben schön und friedvoll machen können. Und es gibt eine Gedankenwelt, die unser Leben schwer und voller Unruhe stimulieren kann. Wie oft lassen wir uns von den guten Gedanken Gottes inspirieren, sodass Herzliches, Wundervolles, Gutes und Gerechtes dabei herauskommen kann? Können wir unsere Gedanken überhaupt regelrecht kontrollieren? Oder lassen wir ihnen unbeugsam den freien Willen, ohne den Sinn und ihre wichtigen Aspekte zu überdenken? Stellen wir unsere Gedanken der Welt frei zur Schau? Oder teilen wir unsere Gedanken mit Gott und bitten dabei um seine Hilfe? Oder sind wir der Ansicht, Gott kennt meine Gedanken nicht? Oder was sonst kann unsere Gedankenwelt beeinflussen? Oftmals führt man Handlungen aus, ohne jemals darüber nachzudenken, weder davor noch danach. Somit ist jede Handlung, die wir tun, die Ursache und hat letztendlich seine Auswirkung. Im Internet las ich, dass es 7 Fähigkeiten des Gedankens geben würde. Es gäbe ein visionäres Denken, das bedeutet, ein lebendiges Bild, eine lebendige Vorstellung dessen ausdrücken, was man erschaffen möchte. Denken in Ideen, hervorbringen von originellen Vorstellungen und Gedanken, die Antworten auf wichtige Herausforderungen zeigen. Oder ein diagnostisches Denken, eine Situation genau untersuchen, die Natur des Problems beschreiben und Entscheidungen zum weiteren Vorgehen treffen. Strategisches Denken, identifizieren von kritischen Herausforderungen und Ansatzpunkten, die gelöst werden müssen, um dem gewünschten Ergebnis näher zu kommen. Ein bewertendes Denken, Bewertung der Machbarkeit und Qualität von Ideen, um umsetzbare Lösungen zu schaffen. Dann ein taktisches Denken, einen Plan entwickeln mit spezifischen, messbaren Schritten, um das gewünschte Ziel zu erreichen und die Effektivität der Umsetzung zu beobachten. Und zuletzt ein kontextuelles Denken, die Zusammenhänge und Umstände verstehen, die eine erfolgreiche Umsetzung unterstützen oder behindern. Im Lexikon der Bibel, der 3. Auflage von 2017 von Fritz Renekers, kann man auf Seite 380 im 4. Absatz unter Gedächtnis oder Gedenken Folgendes entnehmen. Immer wieder hat Gott in seinen Offenbarungen und durch die Sprüche, die Verheißungen und Trostworte der Propheten daran erinnert, wie er an seinen Bund gedachte. Umgekehrt ließ er dem Volk einschärfen, doch des Weges zu gedenken, auf dem der Herr sie in das verheißene Land geleitet hatte. Die Propheten werden nicht müde, das Volk an den Sabbat zu erinnern und daran, die Gebote Gottes im Gedächtnis zu halten. Seine Gebote sollten im Herz und in der Seele verankert sein, dass sie auf die Hand gebunden und ein Denkmal vor den Augen sein sollten. War ursprünglich wohl, er schreibt hier bildlich gemeint, aber es war tatsächlich buchstäblich gemeint damals. Wenn man über diese 7 Fähigkeiten der Gedanken nachsinnt, kommt man natürlich klar zu dem Entschluss, dass Gott alle Gedankengänge hat. Aber nicht nur das, Gott kann, wenn er möchte, natürlich auch unsere Gedanken erkennen und auch verstehen. Er weiß immer, wie wir uns fühlen. Er weiß, was wir denken. Was wir jedoch daraus machen, ist einem jeden natürlich seine eigene Entscheidung. Denn Gott zwingt niemanden, seine Haltung einzunehmen. Es liegt immer an der Entscheidung eines jeglichen Individuums selbst, was er aus seiner eigenen Situation macht. Immer dann, wenn wir denken oder unseren Gedanken freien Lauf zu lassen, ohne darüber nachzudenken, welche Folgen es haben könnte, ohne Gottes Hilfe in Betracht zu ziehen, ohne seine Ratschlüsse zu erbitten, ohne uns durch Gottes Kraft leiten zu lassen, werden wir immer bei dem Ergebnis landen, in dem wir vielleicht sagen und Gott die Schuld daran geben, er hätte sich nicht genug um uns gekümmert. Zeigt Gott damit wirklich ein Desinteresse an einer Person? Oder lag das Problem vielleicht an einer anderen Stelle? Vielleicht sogar an einem selbst? Vielleicht, weil man voller Ungeduld oder sogar voller Zweifel stand und sich ein anderes oder besseres Ergebnis erhofft hatte. Oder man gedachte, dem Ergebnis mit eigener Kraft nachhelfen zu müssen, unabhängig von dem, was es gewesen sein mag. Vielleicht sogar aus Angst, Gott würde nicht rechtzeitig eingreifen und das Ergebnis deswegen schlecht ausgehen könnte oder würde. Man gerät in Zweifel. Paulus sagt uns Folgendes dazu: Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Er sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. 1. Korinther 10, Vers 23. Alles, was nach Gottes Gesetzen nicht verboten ist, das ist erlaubt. Aber selbst wenn es erlaubt ist, muss es nicht immer gut oder erbauend sein. Und darauf sollte man auch achten. Es wäre zum Beispiel nicht verboten, auf Gottes Entscheidungen nicht zu warten und selbst daran Hand anzulegen. Es ist einem jedem seine eigene Entscheidung. Aber es wäre eben nicht gut oder erbauend, weil es nicht Gottes Wille letztendlich dann war. Albert Barnes' Notes on the Whole Bible sagt Folgendes zu dieser Stelle: Nicht alle Dinge erbauen, alle Dinge dienen nicht dazu, die Kirche aufzubauen und die Interessen der Religion zu fördern. Und wenn sie diese Wirkung nicht haben, sind sie nicht zweckmäßig und unangemessen. Paulus handelte zum Wohl der Kirche. Sein Ziel war es, Seelen zu retten. Alles, was diesem Ziel erforderlich war, war zweckmäßig. Alles, was ihm im Wege stand, obwohl es an sich nicht unbedingt ungesetzlich war, war in seinen Augen unangemessen. Dies ist eine einfache Regel, die von allen leicht angewendet werden kann. Wenn einem Menschen die Bekehrung der Menschen und die Rettung der Welt am Herzen liegt, wird das sein Verhalten in Bezug auf viele Dinge, für die es vielleicht kein genaues und positives Gesetz gibt, weitgehend regeln. Es wird viel dazu beitragen, seine Kleidung, seinen Lebensstil, seine Aussagen, seine Unterhaltungen, seine Art des Kontakts mit der Welt zu regeln. Er mag nicht in der Lage sein, seinen Finger auf ein positives Gesetz zu legen und zu sagen, dass dieser oder jener Kleidungsartikel unpassend ist, dass dieses oder jenes Möbelstück absolut verboten ist oder dass diese oder jene Lebensweise gegen ein ausdrückliches Gesetz Jahwes verstößt. Aber er mag sehen, dass es seinen großen und hauptsächlichen Zweck beeinträchtigt, in größtmöglichem Umfang Gutes zu tun. Und deshalb wird es für ihn unpassend und unangemessen sein. Und schauen wir einmal, was Gott über diese Dinge berichtet, über die Gedanken. Wir haben einen Teil schon von Herrn Retz Kurzpredigt gehört, Jesaja 55. Wir lesen noch ein Stück zuvor. Jesaja 55. Und wir lesen die Verse 8 bis 12. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. Es geht um den Sinngehalt, dass eben seine Gedanken viel sinnvoller sind und viel besser sind und viel gerechter sind, als jemals unsere sein könnten. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkehren, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. In Vers 11 sagt die Luther 2017, aus der ich vorlese, es wird nicht wieder leer zu mir zurückkehren, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Ich habe mich gefragt, wer ist ihm? Die Schlachterbibel übersetzt es folgendermaßen. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Die Elberfelder Bibel sagt, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Also nur nebenbei, das Wort ihm ist nicht im Urtext enthalten. Albert Notes on the Bible sagt auch hierzu, im Sinne, seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere, sind nicht die unseren, wenn es um die Pläne für die Schöpfung und die Regierung der Welt geht. Schauen wir hier. Er hat Pläne für die Verwirklichung seiner Ziele, die sich von den unseren unterscheiden. Und er sichert unser eigenes Wohlergehen durch Pläne, die Erwartungen, die unseren eigenen zuwiderlaufen. Er enttäuscht unsere Hoffnungen, vereitelt unsere Erwartungen, durchkreuzt unsere Pläne, nimmt uns unser Eigentum oder unsere Freunde weg und vereitelt unsere Lebensziele. Das hört sich erstmal schlecht an, weil hier werden unsere Lebensziele durchkreuzt, aber es heißt auch, er führt uns auf einen Weg, den wir nicht beabsichtigt haben. Ich denke, keiner von uns kann behaupten, dass er von sich aus hierher gekommen ist und hat die Kirche Gottes gefunden oder den Weg Gottes genau von alleine kennengelernt oder kann sich rühmen damit, dass er den Weg Gottes gehen kann. Es heißt, uns sichert unser höchstes Glück auf seine Weise, die all unseren Plänen und Wünschen zuwiderläuft. Weil es zunächst erstmal unverständlich ist. Man versteht es erstmal nicht. Das heißt, wir sollten unsere Pläne so gestalten, dass sie den höheren Absichten Gottes entsprechen. Wir sollten uns mit ihm abfinden, wenn er beschließt, wenn Gott beschließt, unsere Pläne zu durchkreuzen und uns unsere Annehmlichkeiten zu nehmen. Nicht alles, was für uns gut ist, muss für Gott gut sein. Schauen wir, wir sollten Gottes Pläne auch nicht durchkreuzen. Auch wenn er unsere durchkreuzt, sollten wir nicht dazu befähigt sein, seine Wege zu durchkreuzen oder versuchen, sie anders zu lenken. Denn Gott weiß, was gut und gerecht für uns ist. Das ist auch das, was Fritz Renegast damit erklären wollte. Aber dazu braucht es eben Vertrauen. Gott selbst hat Vertrauen in uns. Die Frage ist, haben wir Vertrauen in Gott? Haben wir wahrhaftiges Vertrauen zu Gott und lassen ihn an unserem Leben teilhaben? Oder sind wir eher dazu motiviert, immer verzweifelt zu sein und Gott zu fragen, ach, warum hast du mir nicht geholfen hier? Warum hast du mich im Regen stehen lassen? Warum ist die Situation jetzt noch schlechter? Die Frage, die man sich dann oft stellen sollte, ist, was lief falsch? Was habe vielleicht sogar ich falsch gemacht? Hatte ich Angst, war verzweifelt, hatte keine Geduld und vielleicht sogar nur Kleinglaube. Es ist nicht immer leicht, den Weg Gottes so mit unseren Gedanken zu gehen oder seine Gedanken in uns zu halten, zu bekommen. Aber aus der Vergangenheit weiß ich persönlich, dass Gott uns nicht nur und immer wieder prüfen wird, sondern er wartet auch oftmals auf seinen Standpunkt. Er wartet, bis die Situation so geklärt ist, wie er es für richtig hält. Und das kann sich manchmal auch sehr lange hinziehen. Gott weiß, wann es gut ist, zu agieren. Wann der Moment gekommen ist, dass es jetzt gut ist. Jetzt muss ich eingreifen. Gott wird nicht nach unseren Gedanken agieren, auch wenn es mal noch viel länger dauert. Aber Gebete und Fasten können dabei oftmals sehr hilfreich sein. Demut ist sehr wichtig. Aber selbst dann ist viel Geduld und Glaube notwendig. Man sollte sich also niemals dazu verleiten lassen, in Gottes Handlungen einzugreifen. Und glauben, man muss da jetzt mal die Sache selbst in die Hand nehmen. Was immer es ist, spielt keine Rolle. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, so lange wie möglich, so kurz wie nötig. Das bedeutet, so lange wie möglich zu warten, den eigenen Zeitaufschub auch zu nutzen, aber auch so kurzfristig wie nötig der Sache angehen, das heißt immer noch fristgerecht zu bleiben. Herr Link gab mir mal einen Hinweis, dass jemand einmal zu ihm sagte, Gott ist niemals zu früh, aber er ist auch niemals zu spät. Und das ist so. Der menschliche, fleischliche Gedanke stellt vielmals das Problem dar, da es manchmal nicht mit Gottes Gesinnung im Einklang steht. Manchmal können wir nicht warten. Manchmal fragen wir uns, ja, wo kommt das jetzt? Wann ist das jetzt hier? Wann ist das jetzt da? Gott weiß es. Aber die Sache ist, wir müssen auch daran glauben. Denken wir daran, wir sollten unsere Pläne so gestalten, dass sie den höheren Absichten Gottes auch entsprechen. Er sagt ja, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, weil seine besser sind, gerechter, größer. Was wird also unsere Gedankenwelt beeinflussen, dass wir nicht so denken können wie Gott, dass wir ihm wohlgefällig sind? Es heißt in dieser siebten Fähigkeit des Gedankens, kontextuelles Denken, die Zusammenhänge und Umstände, also alles, was um uns herum geschieht, versuchen zu verstehen. Die eine erfolgreiche Umsetzung gewisser Umstände unterstützen oder behindern kann. Man kann warten und auf Gott vertrauen, Gott darum bitten und gucken, was dann passiert. Oder man behindert die Sache und greift direkt ein, man grätscht rein und meint, es besser zu wissen. Bei der letzten Predigt von Herrn Norbert Link werden Sie wegen Putin abfallen, habe ich mich über diesen Titel sehr gewundert und gefragt, was für Umstände müssen geschehen, dass man wegen Putin abfallen kann? Was hat diese Welt der Gedanken, mit unserem Leben auf Gottes Weg zu tun. Dass man die Liebe Gottes verlässt, nichts mehr wissen will davon. Dass man geht. Das war zunächst sehr abstrakt für mich, aber als ich die aktuellen Weltnachrichten las, war es für mich klar, warum dieser Titel gewählt wurde. In der Einleitung des Artikels dieser aktuellen Weltnachrichten vom 17. März konnte man nämlich Folgendes lesen. Kürzlich erhielten wir mehrere Kommentare, einige davon ziemlich hasserfüllt, die unseren Artikel und auf Posten stehenden Programmen über die russische Invasion der Ukraine widersprachen, die Ukraine als satanischen Staat bezeichneten und Putin entlasteten, während sie in ihm ein gerechtes Werkzeug in Gottes Hand sah, um die bösen Ukrainer zu bestrafen. Andere schrieben, dass wir die Russen nicht leiden können. Einige versuchen sogar Hitlers Einmarsch in die Tschechoslowakei und Polen zu verteidigen und behaupten, diese beiden Nationen seien nicht unschuldig gewesen. Andere beschuldigten den bösen Zelensky für Abtreibung und Homosexualität und Transgenderismus zu sein, während Putin gerechter sei als er, und machten die bösen USA für Putins Krieg verantwortlich. Schauen wir, was für ein Chaos hier herrscht. Der eine wird besser gestellt, der andere weniger gut, dann habe ich mehr Sympathie, dann ergreife ich Partei, dann werde ich hasserfüllt und schon bin ich weg. Das ist etwas, das sehr, sehr, sehr schnell gehen kann. Ich habe mir einige Videos und einige Propagandas angeguckt und gelesen und das ist erstens mal sehr schwierig für uns Christen, das alles wahrhaftig nachzuvollziehen. Wir können gar nicht rausfischen, wer lügt oder nicht lügt. Wir wissen gar nicht, was in Putin vielleicht vorgeht. Wir wissen nicht, was in Zelensky vorgeht. Wir wissen nicht, was wirklich in der Ukraine geschehen ist. Wir haben so viel Big Tech und so viel Propaganda, dass eigentlich das nicht unser Punkt sein sollte. Lassen Sie uns einmal darüber mehr nachdenken, was unsere Gedanken beeinflussen kann. Menschen, aus welchen Teilen der Welt auch immer, die hasserfüllt werden, weil man erstens die Wahrheit verkündet, zweitens seine Sichtweite erklärt und dafür dann noch Spott und Hohn ausspeit. Das sollte uns aufzeigen, wo wir eigentlich stehen. Wir wissen, wir haben eine schlechte Welt, aber wo stehen wir? Ich möchte Sie noch einmal fragen, was wird unsere Gedankenwelt beeinflussen? Haben wir auch so eine Gedankenwelt der Feindseligkeit? Feindseligkeit vielleicht sogar gegenüber Geschwistern? Weil diese nicht mit unserer Gedankenwelt im Einklang stehen. Streiten wir über das Geschehen der Welt? Der eine sagt, der ist besser. Nein, der ist besser. Ja, aber guck mal, was der macht. Ist das unsere Welt? Wollen wir jetzt aus dieser Welt eine bessere Welt? Wollen wir unser altes Leben zurück? Wenn uns solche Gedanken beeinflussen, liebe Geschwister, dann ist es durchaus an der Zeit, zu Gott zu beten und zu fasten, dass uns diese Gedanken sofort loslassen. Denn diese Gedanken kommen nicht von Gott, sondern sie kommen von Satan. Denn diese Gedanken sind etwas Schreckliches. Was derzeit in dieser Welt geschieht, ist sehr schrecklich und manchmal zermürbend. Aber das ist genau das, was auch Satan von uns allen erwartet. Aufgeben, hinschmeißen. Muss nicht nur an Putin oder an diesen Kriegen jetzt liegen. Da gibt es so viele verrückte Sachen in dieser Welt. Man wird konfus. Satan will uns mürbe machen. Er will uns zur Verzweiflung bringen. Er will uns beängstigen. Und er will uns mutlos machen, dass wir irgendwann auf einen Punkt kommen und sagen, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Jetzt kurz vor dem Passa legt er sich wieder voll ins Zeug und fährt so viele Register aus, wie er nur kann. Aber auch nur darf. Und das dürfen wir nicht vergessen. Denn wir dürfen niemals vergessen, dass Gott ihn nur das gewähren lässt, was nicht über unsere Kraft hinausgeht. Wissen wir das? Oder haben wir das wieder vergessen? Haben wir vergessen, dass der Blick zum Hindernis viel größer und stärker ist als der Augenschein zu einem Licht, zur Lücke? Ein Berg voller Probleme lässt sich leichter anschauen als der Tunnel zur Lösung. Ich habe das schon mal vor Jahren erklärt. Die Motorradfahrer kennen das. Umso schneller man fährt, umso kleiner wird die Lücke. Sie können das Hindernis betrachten oder durch die Lücke fahren. Das ist der Unterschied. Wir müssen uns besser konzentrieren auf das, was vor uns liegt. Aber nicht auf die Kriege konzentrieren, auch nicht auf die Regierungen konzentrieren, auch nicht auf teure Zeiten oder was sonst noch kommen wird, auch keine Partei ergreifen. Gott weiß alles, was wir bedürfen. Wir sollten keine Angst haben. Angst ist nicht in der Liebe. Und Christus sagt, macht euch keine Sorgen. Wissen wir das noch, dass Christus gesagt hat, macht euch keine Sorgen? Oder haben wir das vergessen? Oh ja, da war doch was. Schauen wir es uns an, Matthäus 6. Matthäus 6. Jetzt müsst ihr schon bei vielen dämmern. Vers 31. Jetzt dämmert es noch mehr. Christus sagte, darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns bekleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Die ganze Welt ist danach. Schauen wir es uns an. Die Zeiten werden teuer. Die Leute werden verrückt. Die kaufen Öl, Klopapier. Alles das, was es ohnehin weiterhin noch geben wird. Aber dennoch, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Er weiß das. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Konzentriert euch auf das Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Gott wird uns das geben. Gott wird uns versorgen. Wir müssen uns und sollen uns keine Sorgen machen. Wir sollen keine Ängste in uns aufbauen. Er sagt darum, sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen und er wird das. Absolut. Jeder Tag geht die Sonne neu auf und es werden neue Probleme kommen, mit denen wir uns nicht befassen sollten. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Absolut. Das ist doch schon schlimm genug. Warum befasst man sich mit solchen Dingen und konzentriert sich nicht mehr auf das Reich Gottes? Konzentrieren uns wir darauf, dass wir würdig werden, um in das Reich Gottes eingehen zu können und zu dürfen, wenn Christus kommt. Alles, was in dieser Welt derzeit geschieht, ist nichts anderes, als dass sich die Offenbarung vor unseren Augen entfaltet. Da kann einer sagen, was er will. Das ist das, was momentan passiert. Und dabei müssen wir wachsam bleiben und nicht in den Schlaf fallen, in den uns Satan bringen will. Dass er uns mürbe macht, man wird schwach dadurch, man will nicht mehr, man gibt auf. Es wird irgendwann zu viel. Wir dürfen uns also nicht von Satan beeinflussen lassen, sondern wir müssen uns von Gott leiten und inspirieren lassen. Was hat uns Petrus gesagt? Wissen wir das noch? Schauen wir es uns an. 1. Petrus 5. Kennt jeder diese Stelle? 1. Petrus 5 und die Vers 8 bis 9. Seid nüchtern und wacht. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, er sucht jeden Einzelnen von uns auf, alle, nicht einen wird er vergessen. Wen er verschlinge, dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen, aber auch schon bereits gekommen sind. Was ist den Aposteln geschehen? Stephanus wurde gesteinigt. Viele kommen in den Knast, ins Gefängnis, wurden gemartert, wurden gefoltert. Aber schauen wir, wie das geschehen kann, dass wir uns dagegen wehren. Epheser 4 und Vers 14. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind der Lehre bewegen und umhertreiben lassen von allem, was da draußen geschieht. Diese ganze Propaganda-Quatsch. Und lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen unserer Regierung, mit dem sie uns arglistig verführen, weil sie Satans Willen tun. 1. Korinther 14 und Vers 20. Liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es um Bosheit geht. Im Verstehen aber seid erwachsen, verständig zu sein, zu erkennen, was um uns herum passiert, aber so, dass nicht unsere Konzentration darauf ausgerichtet ist. Hebräer 13, gehen wir weiter zu Hebräer 13, und lesen wir Vers 9. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegesetze, von denen keinen Nutzen haben, die danach leben. Lasst euch nicht umhertreiben, lasst euch nicht verwirren. Ich bin mir sicher, dass diese ganze Propagandawelt und falsche Nachrichten von Big Tech und Mainstream und wie sie alle heißen oder sind, haben die Menschen total hinter das Licht geführt. Deswegen brauchen wir jetzt und heute zu dieser Zeit Gottes Hilfe mehr als denn je. Denn die Zeiten werden noch stürmiger, sie werden schlimmer werden. Und was ist dann? Werden wir dann abfallen? Was sagt uns Salomo? In Sprüche. Sprüche Kapitel 1 und Vers 7. Er sagt, die Frucht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Man muss gucken, zu welcher Kategorie man selbst gehört. Sprüche 8, Vers 12. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit. Und die Frucht des Herrn hasst das Arge. Hoffart und Hochmut, bösen Wandel und verkehrte Rede bin ich Feind. Mein ist beides, Rat und Tat, ich habe Verstand und Macht. Kapitel 9, Vers 10. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn, und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Das ist der Verstand, den wir brauchen. Keine Regierung der Welt, heute keine einzigste Regierung, ist gerechter oder besser als die andere. Auf der ganzen Welt besteht seit 2 Jahren ein Wahnsinn. hat begonnen mit Corona-Wahnsinn. Und da heißt es dann, Ausgangssperre, Kontaktbeschränkung, Versammlungsverbote, 3G-Regel, 2G-Regel, 2G-Plus-Regel. Und dann dies und dann das, dann wird es noch chaotischer. Dann kommt der Freedom Day, alle freuen sich. Nein, es gibt auch keinen Freedom Day, alle wieder kaputt. Was ist das für eine Welt? Das ist doch nicht die Welt, wo wir leben wollen, auf die wir uns konzentrieren sollen. Und dann würde der Krieg im Osten und im Background werden neue Gesetze geschaffen für neue, schwachsinnige Ideen. Was sagt David? Was sagt er? Na? In Psalm 14,3, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Man hat das Gefühl, heute mehr denn je. Er sagt, da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Nicht ein einziger. Keiner tut irgendwas Gutes oder Gerechtes. Man hat es nur noch mit Bekloppten um uns herum zu tun. Und eins ist auch sicher, hinter jedem Krieg steht mindestens eine Lüge vorne dran. Darauf können wir uns verlassen. Auf deutschlandfunkkultur.de las ich Folgendes, wenn es so um die Lüge geht. Die Wahrheit ist nicht immer der Königsweg. Schauen wir an. Die Leute wissen das. Und dann schrieb ein Herr, Gottes Verständnis vorausgesetzt. Und ich dachte, oh, das wird aber interessant. Gott kommentiert das in der Regel nicht, wie in den meisten dieser Geschichten Gott selber nicht eingreift, sondern am Ende der Josefsgeschichte zum Beispiel, da gibt es so einen Satz, der eben dann auch feststellt, Gott hat dies alles getan, um es zum Guten wenden. Aber ein direktes Eingreifen oder Kommentieren Gottes wird nicht genannt. Pah. Dann sollten mal diejenigen die Bibel ein bisschen lesen. Aber interessanterweise, Heinrich Heine, kennt ihr jeder, denke ich mal, sagte einmal, in den Küssen, welche Lüge, welche Wonne in dem Schein. Ach, wie süß ist das Betrügen, süßer das Betrogensein. Ja, was ist das denn? Ja, wenn man sich selbst betrügt, ja, dann ist es ja noch blöder. Was für eine Welt. Keine Lüge der Welt wird von Gott jemals gerechtfertigt gehalten werden. Niemals. Keine einzigste. Es gibt keine gerechte Lüge oder Notlüge oder Soziallüge oder was auch immer. Und da muss man und das kann man und sollte man. Alles Quatsch. Aber ist das auch wahr? Kann man sich das vorstellen, dass die Bibel oder in der Bibel Gottes Kommentare oder sein Eingreifen nicht direkt genannt ist? Schauen wir uns einmal Jesaja 59 an. Die Menschen sind so mit ihren Dichten und Trachten so in Verführung gefallen, dass es schon fast nicht mehr auszuhalten ist. Es heißt in Jesaja 59, beginnt mit Vers 1, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte und seine Ohren sind nicht taub geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Darüber sollte man sich auch mal Gedanken machen. Ob Gott vielleicht derjenige ist, der nur seinen Blick weghebt, weil wir ihn verlassen haben. Schauen wir auf Vers 8. Sie kennen den Weg des Friedens nicht und Unrecht ist auf ihren Pfaden. Sie gehen auf krummen Wegen, wer auf ihnen geht, der kennt keinen Frieden. Vers 12. Denn wir sind zu oft von dir abgefallen und unsere Sünden zeugen gegen uns. Unsere Abtrünnigkeit steht uns vor Augen und wir kennen unsere Sünden. Ja, und kennen wir unsere Sünden? Schauen wir auf unsere Sünden, auf unsere Fehltun? abtrünnig sein und den Herrn verleugnen und abfallen von unserem Gott, Frevel reden und ungehorsam, Lügenworte ausbrüten und bedenkenlos daherreden. Und das Recht ist zurückgewichen und die Gerechtigkeit hat sich entfernt, denn die Wahrheit ist auf der Gasse zu Fall gekommen. Und die Aufrichtigkeit findet keinen Eingang, Vers 15. Und die Wahrheit ist dahin. Und wer vom Bösen weicht, muss sich ausplündern lassen. Schauen wir auch. Vers 20. Aber für Zion wird ein Erlöser kommen. Und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinem Mund gelegt habe, sollen von deinem Mund nicht weichen. Das ist etwas, wo Gott direkt anspricht. Noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder spricht der Herr von nun an bis damals. Nein, bis in Ewigkeit. Auf was konzentrieren wir uns also? Wo liegt unsere Konzentration? Schauen wir einmal Jakobus 4. Jakobus 4 und die Verse 1 bis 10. Ich habe vorhin gefragt, wie sieht es bei uns aus gegenüber unseren Geschwistern? Woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, dann empfangt ihr nichts. Weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, der Geist, den er euch in euch wohnen ließ, drängt nach Neid? Doch Gott gibt größere Gnade. Darum heißt es, und er zitiert Sprüche 3, Vers 34, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Schauen wir. Wir müssen Gott gehorsam sein. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Sündigen wir, so geht er von uns weg. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt, trauert und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Trauer. Demütigt euch, fastet. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhören. Schauen wir auch Prediger 12 und die Verse 9 bis 14. Es bleibt noch übrig zu sagen, der Prediger war ein Weiser und lehrte auch das Volk gute Lehre. Und er hörte und forschte und formte viele Sprüche. Der Prediger suchte, dass er fände angenehme Worte und schriebe recht die Worte der Wahrheit. Die Worte der Weisen sind wie Stacheln und wie eingeschlagene Nägel. Und die einzelnen Sprüche, die sind von einem einzigen Hirten gegeben. Schauen wir, von einem einzigen Hirten. Und darüber und über sie hinaus, mein Sohn, lass dich warnen. Des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren macht den Leib müde. Lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Schauen wir, wenn man Partei ergreift über böse Menschen oder denkt, der ist besser als der andere, Man muss aufpassen. Auch das wird uns angekreidet werden, wenn Christus zurück ist, wenn wir Rechenschaft geben müssen und wir werden sie geben müssen. Denken wir einmal ein bisschen mehr darüber nach, wer und was unsere Gedankenwelt beeinflusst. Es ist auch unsere Heilsnotwendigkeit, dass wir uns darüber Gedanken machen, was geschieht um uns herum. Nicht, dass wir uns nur darauf konzentrieren, was die Welt tut, sondern dass wir erkennen, dass sich die Offenbarung Gottes vor unseren Augen entfaltet. Dass wir wachsam bleiben, dass wir aus unserem Schlaf herauskommen. Ich möchte Ihnen kurz mitteilen, auf was ich Sie heute dringend oder auf was wir uns heute dringend konzentrieren sollten. Nämlich den Artikel oder Leitartikel von Herrn Michael Link, der besagt in 3 Wochen. Ich möchte kurz etwas daraus zitieren, aber bitte, und ich empfehle es wärmstens, nehmen Sie sich diesen Leitartikel an. Er sagt, sind wir uns in der Tatsache bewusst, das ist eine Frage, dass getaufte Mitglieder der Kirche Gottes in 3 Wochen wieder am Passagottesdienst und unmittelbar danach an den Tagen der ungesäuerten Brote teilnehmen werden. Ist uns das bewusst, dass das in 3 Wochen geschieht? Es ist erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht, vor allem, wenn so viel um uns herum die Aufgaben beeinflusst, auf die wir uns eigentlich konzentrieren möchten. Das Leben kommt uns in die Quere. Es können jederzeit unerwartete Situationen eintreten und wir versuchen Wege zu finden, uns darauf einzustellen. Ablenkungen können die Oberhand gewinnen, schauen wir. Ablenkung. Wenn wir nicht vorsichtig sind. Sie treten in den verschiedensten Formen auf und können uns daran hindern, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist das, was Satan macht. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kann das zu einem Problem werden. In dieser Welt gibt es so vieles, was unser Denken beeinträchtigen könnte. Wenn wir den weltlichen Einflüssen erliegen, das gilt in besonderem Maße für alle Dinge, die Gottes Lehre widersprechen und ebenso für Spekulationen und Mutmaßungen, in die wir uns verstricken und die uns ablenken können. Wir müssen erkennen, was vor sich geht, was die Bibel prophezeit. Und wir sollten uns nicht von all der Propaganda der Politik und den Verschwörungstheorien täuschen lassen, die im Internet und in den Medien kursieren. Ich habe meine Predigt vorher geschrieben, bevor das hier rauskam. All das ist eine Ablenkung, die unser Denken beeinträchtigen kann. Und wenn wir nicht sorgfältig damit umgehen, kann uns das auf einen falschen Weg führen. Wir haben 3 Wochen Zeit, um unsere geistliche Gesinnung in Ordnung zu bringen. Und das tut, zitiert er hier aus Römer 13,11, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Bitte denken Sie daran, dass wir uns würdig dem Passa nähern, dass wir es nicht unwürdig einnehmen, sondern dass wir uns jetzt darauf konzentrieren und alle Dinge, die die Sache behindern, aus dem Weg räumen.